Einen schönen guten Morgen. Ich bete noch einmal mit uns. Vater im Himmel, wir haben von deiner Gnade, von deiner Macht gesungen. Und wir wollen jetzt miteinander eintauchen in deine Gnade. Wir beten, öffne du unser Verständnis, öffne du unser Herz für das, was du uns heute ganz persönlich sagen möchtest. Wirke du die guten, heilsamen Veränderungen in unserem Leben. Komm du, Heiliger Geist. Und danke, Herr, für dein Wort, das Macht hat. Amen. Ich weiß nicht, ob das euch schon passiert ist, ob ihr schon mal in einen falschen Zug, in eine falsche U-Bahn gestiegen seid. Also ich bin schon mal mit 14 in einen falschen Zug gestiegen und habe mich da im tiefsten Bayern verirrt. Das war noch nicht das Internetzeitalter. Also das war gar nicht so einfach. Und diese Woche, die letzte Woche, habe ich mich in eine falsche U-Bahn gesetzt. Das kann passieren. Und dann guckt man irgendwann auf, nachdem eine vertraute Station vorbei ist und denkt, hier war ich noch nie. Und dann ist die Bahn eben woanders hin abgebogen, weil man die Anzeigetafel nicht beachtet hat. Das kann passieren. Unser Leben ist manchmal wie auf einem Bahnhof. Da fahren rechts und links Züge. Und es ist gut, wenn wir auf die Anzeigetafeln gucken. Also wir sollten nicht nur, weil jemand freundlich aus dem Fenster lächelt oder freundlich an der Tür winkt, einfach in irgendeinen Zug einsteigen, sondern uns vergewissern. Gott hat hilfreiche Anzeigetafeln zu unserem Schutz angebracht. Und in unserem Leben wird es immer wieder Gleisänderungen, Fahrplanänderungen geben. Und es ist gut, dass Gott uns leiten möchte. Wir sollten niemals so vermessen sein, dass wir auf seine aktuellen Hinweise etwa nicht angewiesen wären. Wir sollten unbedingt Gottes Hinweisen trauen, die er durch seinen Geist gibt, die er uns in seinem Wort gibt. Denn er weiß wirklich besser Bescheid als wir. Er ist gut und er weiß tatsächlich auch, wie unser Leben gelingt. Gott lieben trotz allem. Gott möchte das, dass unser Leben auf ihn ausgerichtet ist, so wie eine Kompassnadel nach Norden zeigt. Gott ist gut. Und wenn wir unser Leben auf Gott ausrichten, in allen Lebenssituationen, dann wird unser Leben langfristig gesehen gut und ein gutes Ende nehmen. Wir werden heute in zwei David-Kapitel schauen, in 2. Samuel Kapitel 11 und 12. Und wer jetzt nicht mitten in unserer Gemeinde Bibellese mit drin ist, den nehme ich jetzt ein bisschen mit rein. Also in unserer heutigen Kultur wäre die Aussage, du bist der Mann, du bist die Frau, ein richtiges Kompliment. Und man würde denken, man wäre jetzt ernannt zu irgendwas Wunderbarem. In der Bibel ist das anders. Das sind die quälendsten Worte, die wir finden. David war ertappt worden. Er war versucht worden und er hatte falsche Entscheidungen getroffen. Er hatte es heimlich getan und gedacht, niemand würde es merken, außer den Menschen, die er noch als Mitwisser mit hineingezogen hatte. Und dann heißt es ganz unaufgeregt, schlicht, aber für einen aufmerksamen Leser doch wie ein Donnerschlag, am Ende des Kapitels 11, in Vers 27c, in den Augen des Herrn war die Sache böse, die David getan hatte. Sünde ist zuallererst Misstrauen gegen Gott. Ein Vertrauensbruch, dass Gott es besser weiß, dass er es gut mit uns meint, wenn er uns einen Schutzrahmen gibt mit seinen Ordnungen. Und das Schlimme ist, Sünde zerstört immer Beziehungen. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann ist das so, als wenn unser Zug in eine falsche Richtung fährt und die Distanz wird immer größer. Sünde baut Mauern zwischen uns und Gott und zwischen uns und anderen Menschen. Und Gott wünscht sich, dass wir mit einem inneren Kompass leben, der auf ihn ausgerichtet ist, damit wir bewahrt bleiben vor Unheil. Was war überhaupt passiert? Oft wird gesagt, der erste Fehler überhaupt bestand darin, dass David in Jerusalem geblieben war. Wenn man nämlich in Kapitel 11, Vers 1 schaut, so können wir uns etwa vorstellen, war Davids Ausblick von seinem Palast auf Dächer in der Nähe. Und es heißt, eigentlich ganz harmlos, und es geschah zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. David aber blieb in Jerusalem. Also es wird uns nicht berichtet, dass David erschöpft war und deshalb mal wirklich eine gute Pause brauchte. Das ist gute Selbstleitung, wenn wir das für uns feststellen und dann auch eine Pause gönnen. Aber das wird uns gar nicht berichtet. Warum auch immer, es war die Zeit der Könige, die auszogen. David war König. Also wäre er mit seinen Männern in den Kampf gezogen, dann wäre er nicht so anfällig für Versuchungen gewesen. Wie alleine daheim, wo er als König nur eigentlich wirklich nichts zu tun hatte. John Wimber hat einmal gesagt, es ist einfach schwer, still zu sitzen und sich gut zu benehmen. Wir laufen viel weniger Gefahr, in Versuchung zu fallen, wenn wir positiv auf Gott ausgerichtet, wenn wir konstruktiv mit etwas Gutem beschäftigt sind, was dient. Und darüber hinaus am richtigen Ort, am richtigen Platz sind. Langeweile, Abhängen ist schnell der Nährboden für Versuchung. Da kommt man schnell auf dumme Gedanken. Also sei lieber in guter Gemeinschaft, zum Beispiel in deiner Kleingruppe, als allein zu Hause mit dem Internet und der Pornografie, die sich vielleicht zur Entspannung anbietet. Frage dich immer, bin ich eigentlich am richtigen Ort, am richtigen Platz? Bist du an deinem Platz? Dient das, was du tust, dem Guten? Das ist eine gute Frage, die wir uns im Zusammenhang mit dieser Geschichte stellen können. Als Christ haben wir die Zusage, dass Jesus jeden Tag bei uns ist. Und wir können uns das so vorstellen, dass er wie ein Freund an unserer Seite ist. Aber wie ist das? Kann Jesus dabei Spaß haben bei dem, was du denkst und tust? Freut er sich damit? Oder mutest du ihm eigentlich zu, was er da bei dir erlebt, was du gerade tust, was du erwägst, was du entscheidest? Mir hilft das total klar zu sehen, wenn ich mir das so plastisch vorstelle, mit Jesus an meiner Seite. Versuchung kommt ja immer ganz harmlos daher. Also, David war zu Hause geblieben und da vielleicht, da wo der blaue Pavillon aufgestellt ist, dort vielleicht, so können wir uns das vorstellen, da sah er etwas. David sah eine schöne Frau ein Bad nehmen. Das ist ja nur noch gar nicht schlimm. Man könnte sagen, Herr, wunderbar, was du dir so alles erschaffen hast. Du bist großartig, deine Schönheit ist besonders. Und dann hätte er einfach seinen Liegestuhl ein bisschen ein paar Grad verschoben, sich seine Sonnenbrille aufgesetzt und ein Nickerchen gehalten. Und alles wäre gut gewesen. Aber nein, genau. David hat der Versuchung nachgegeben. Er hat sich entschieden, einen Zug in die falsche Richtung zu nehmen. Er erlag der Sünde in Raten. Alles fing harmlos an. Aber leider hat das, was er gesehen hat, bei ihm eine ungesunde Habgier ausgelöst, einen Besitzanspruch. Und er hat in dem Moment nicht mit Gott die Kurve bekommen. Mal ganz ehrlich, David hatte genug und er hatte auch genug Frauen. Also Michal, Sauls Tochter, war ihm versprochen, aber nicht gegeben worden. Das haben wir mitbekommen. Aber inzwischen hatte er schon lange zwei andere. Er hatte Abinoam, er hatte Abigail. Und in 2. Samuel 3, 2 bis 5 lesen wir, dass er inzwischen 4 weitere Frauen hatte. Und dann, zu allem Überdruss, hat David seine Königsmacht, als er König über ganz Israel wurde, noch dafür eingesetzt, um Michal, die ihm ja einst versprochen war, von ihrem Mann, mit dem sie inzwischen verheiratet war, auch noch wegzuholen. Eine ganz dramatische Geschichte. Zugleich sandte David Boten zu Sauls Sohn Ischboschet mit der Forderung, gib mir meine Frau Michal zurück. Ich habe für sie einen Brautpreis bezahlt. Und Ischboschet ließ Michal von ihrem zweiten Mann Paltiel wegholen. Sie wurde wahrscheinlich gar nicht gefragt. Und dann steht da, der Mann konnte sich nicht von ihr trennen, weinend lief er ihr nach. Also ich meine, der muss sie geliebt haben. Wäre sie da nicht besser aufgehoben gewesen? Er hatte doch schon 6 Frauen. Nur weil es sein Recht war, sie zu nehmen, weil sie ihm einst versprochen war. Ich halte das für keine seelsorgerlich richtige Entscheidung von ihm. Vielleicht ist auch ihre Reaktion in 2. Samuel 6, von der wir letzte Woche gehört haben, damit im Zusammenhang. Jedenfalls, wie auch immer, definitiv brauchte er keine 8. Frau. David sah und er gab sich seinen Gedanken hin. Und er sandte hin und es wurde ihm bestätigt, hey, das ist die Frau deines guten Soldaten Uriah. Und spätestens da hätte er doch die rote Ampel sehen können. Aber nein, er ließ sie holen und sie kam und er schlief mit ihr. Und Jesus warnt in seiner Bergpredigt davor, was wir so in unseren Gedanken einnisten lassen und was dadurch Macht in unserem Leben bekommt. Sünde frisst uns erst in unseren Gedanken an, dann unser Herz an und nachher wirkt sie von innen nach außen. Deshalb sollen wir auf unsere Gedanken achten, lehrt uns die Bibel. Und so schmiedete David einen Plan, was man dann in Kapitel 11 sehr gut nachlesen kann. Aus dieser Affäre entstand ein Kind. Und nun versuchte David, das zu vertuschen, dem Ehemann das Kind unterzujubeln, und das funktionierte nicht. Und dann sah er sich eigentlich gezwungen, diesen Mann aus dem Weg zu räumen, und er gab den Mordbefehl, dass dieser Mann umgebracht wurde, damit er Bathseba heiraten konnte. Und dann in Kapitel 11 sehen wir ja, er lässt sie holen. Und die Frage an uns ist, was haben wir denn eigentlich Versuchungen entgegenzusetzen? Uns geschieht das auch, vielleicht auf anderen Ebenen. Und da könnt ihr jetzt eure Kampfplätze, eure Plätze, an denen ihr Versuchungen erlebt, einsetzen. Und ich persönlich denke, Gesetze und Regeln, also Angst vor Bestrafung, wird uns nicht abhalten langfristig. Das ist nur so ein Druck, dem wir immer ausweichen werden und vielleicht in Heimlichkeitsbereiche flüchten, in der Hoffnung, dass Dinge nicht rauskommen. Was wir wirklich dagegen setzen können, das ist Liebe. Gott zu vertrauen und ihn zu lieben. Dann werden wir Sünde hassen. Gott liebt seine Menschen auf eine unverstehbar tiefe Weise. Aber er hasst zugleich Unrecht und er ist ein leidenschaftlicher Gott. Und wenn wir Gott lieben, dann wird uns das leiten, in Versuchung die Kurve zu kriegen, nicht in solche Züge einzusteigen, wo uns die Türen wagenweit offen stehen. Allein Gottes Güte zu vertrauen, dass das, was er sagt, das Beste für uns ist, ihn zu lieben, wird uns helfen, Sünde zu hassen. Ja, und dann, in den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte, und der Herr sandte Nathan zu David. Und ist das nicht eine Gnade, dass Gott nicht sagt, ja, dann geh doch. Gott ist gnädig, er wird immer wieder um die nächste Ecke biegen, weil er uns nach Hause lieben will, weil er seine Gnade über uns walten lassen will. Er schickt Nathan. Und ganz ehrlich, tut euch Nathan auch so ein bisschen leid? Das ist doch echt ein blöder Job, dem König ins Leben zu reden. Ich meine, das war vielleicht sogar ernsthaft lebensbedrohlich, je nachdem, wie David reagieren würde. Wie sieht das aus? Lassen wir uns eigentlich auch von Gott senden? Wenn wir merken, da steigt jemand in einen falschen Zug, vielleicht fährt der Zug schon an, setzen wir noch alles dran, dass jemand möglichst bald aussteigen kann? Und das ist doch die Frage, lieben wir genug, um hinzugehen und was zu sagen? Es fühlt sich erstmal vielleicht nicht wie Liebe an, aber letztlich leitet uns Liebe, dass wir Menschen zurechtbringen wollen, auch in Gottes Namen. Nicht einfach, aber Nathan, ich finde, er ist ein Held, er stellt sich dem. Und er kam zu David und Dann erzählt er ihm eine Vergleichsgeschichte von diesem reichen Mann, der so viele Schafe hat, und dem armen Mann, der nur eins hat, das ihm ans Herz gewachsen ist, mit dem er zusammenlebt, zu dem er eine Beziehung hat. Und als der Reiche Besuch bekommt, da klaut er dem armen Mann das einzige Schaf. Da wird man ja richtig zornig innerlich, oder? Wir verstehen das. Und Davids Kompass ging richtig. Da entbrannte der Zorn Davids. Und das war gut so. Sein Kompass funktionierte noch. Bei dieser Vergleichsgeschichte wusste er noch, was gut und was schlecht ist. Aber dann konfrontiert ihn Nathan und sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann, du bist die Frau. Und was machen wir dann? Nathans Worte müssen niederschmetternd gewesen sein für David. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich erwählt, ich habe dich beschützt. Ich habe dir alles gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Du hättest mich nur bitten brauchen. Warum hast du meine Gebote mitachtet und getan, was mir missfällt? Und hast dir genommen. Wie oft nehmen wir uns was heraus, eigenmächtig. Und eigentlich ist das ein Vertrauensbruch. David hatte es nicht nur gründlich vermasselt, diese Aneinanderkettung von Schuld, die er auf sich geladen hat. Er hätte es einfach besser wissen können. Glaube heißt in der Bibel Vertrauen. Das deutsche Wort ist landläufig ganz anders zu verstehen. Das hat nur was mit unserem Kopf zu verstehen. Also vielleicht habt ihr gesagt, ihr kennt die Meyers aus eurer Straße und habt gesagt, die Meyers, die sind an die Ostsee gefahren. Schön, dass ihr das glaubt. Also ihr meint, darüber Bescheid zu wissen. Aber das hat ja mit eurem Herzen nichts zu tun. Ihr würdet doch den Meyern nicht alles anvertrauen, nicht euer ganzes Leben anvertrauen. Aber wenn die Bibel von Glaube spricht, dann meint das immer Vertrauen. Die Frage ist, haben wir uns mal entschieden zu glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er unser Retter ist, dass er uns aus der Klemme rettet? Oder haben wir uns entschieden, Jesus nachzufolgen, ihm unser ganzes Leben anzuvertrauen, ihm in allen Situationen zu vertrauen, dass er es besser weiß als wir? Dass er weiß, was uns auf lange Sicht am besten dient. In dem Film Not a Fan sagt einer der Darsteller, das Problem war nicht, dass ich mich etwa nicht mal bekehrt hätte. Das Problem war, dass ich damals nicht starb. Nun ist das nicht physisch gemeint. Niemand soll sich umbringen, weil er sich zu Jesus bekehrt. Sondern das, was wir mit der Taufe ausdrücken, dass unser Kompass auf Gott ausgerichtet wird. Weg von dieser Richtung, dass ich meinen Egoismus pflege, dass ich auf mich konzentriert lebe. Und das ist die Frage, ist das passiert? Bist du diesem Kreisen um dich selbst bewusst gestorben? Und dafür ist die Taufe ein Bild, dass unser Leben, was nicht die Ausrichtung auf Gott hat, stirbt und wir mit einem neuen Leben auferstehen in der Kraft Gottes, in der Auferstehungskraft unseres Herrn, dass wir jetzt in seiner Kraft auf ihn ausgerichtet leben, in lauter verschiedenen Situationen unseres Lebens und auch, wenn wir gerade in der Sonne auf dem Balkon im Liegestuhl liegen und so einiges sehen. Glaube ist Vertrauen. Vertrauen wir wirklich Gottes Güte? Vertrauen bedeutet nämlich Gott Recht geben. Manchmal ist das so, dass das, was wir tun würden, so spontan, gefühlsmäßig aus dem Bauch, kollidiert mit dem, was Jesus tun würde. Und was ist dann? Wie entscheidest du dich dann? Vertrauen heißt Gott Recht geben. Und das Schöne ist, David wird uns ein Vorbild. Es gibt ja viele denkbare Reaktionen, wenn wir so konfrontiert werden. Und es kommt bei David die allerbeste. David sagt in Vers 13 zu Nathan, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Wisst ihr, erstaunlicherweise vergibt Gott David diese ganze Verkettung von Schuld. Selbst die größte Schuld vergibt Gott gerne, denn dafür hat Jesus mit seinem Leben bezahlt. Denke nie, dass es eine Sünde oder Schuld in deinem Leben gibt, die Jesus nicht bezahlt hat, die zu groß wäre, als dass Gott sie vergeben könnte, wo Gott nicht eingreifen könnte. Gott kann und er will dir vergeben. Aber der Schlüssel zu Vergebung ist, dass wir unsere Schuld eingestehen, dass wir nicht nur Selbstmitleid haben, in was wir geraten sind, dass wir vielleicht die Konsequenzen bereuen, die wir zu tragen haben, denn das ist manchmal so und manchmal auch über lange Zeit. Der große Unterschied zwischen David und Saul war, dass David zugab, ich habe vor Gott gesündigt, und Saul sich versuchte rauszureden, zu rechtfertigen. Aber Vertrauen heißt Gott Recht geben. David bereute nicht nur die Konsequenzen. Er realisierte, dass er mit dem, was er getan hatte, in der ganzen Verkettung, die verschiedenen roten Ampeln zu überfahren, Unheil zu stiften, dass er damit Gottes Ehre in den Dreck gezogen hatte. Dass er Gott nicht vertraut hatte. Er hatte Gott nicht vertraut, dass Gott ihn ausreichend gut versorgt. Und er begriff, dass er aus Misstrauen, aus mangelndem Respekt vor Gott sich Unheilvolles herausgenommen hatte. Er hatte nicht Gottes Willen Priorität gegeben. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder fragen sollten. Geben wir Gottes Willen Priorität in unserem Leben? Was machen wir, wenn Gott uns konfrontiert mit seinem Wort, durch unsere Geschwister, durch einen geistlichen Eindruck? David ist ein Held in der Bibel, ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er es schafft, an dem Tiefpunkt richtig zu reagieren. Ich denke, wir können Gott auch für dunkle Phasen in unserem Leben danken, wenn wir sie als Wendepunkt genommen haben, Gott tiefer nachzufolgen. Wenn wir Konsequenzen mit Würde und Respekt volltragen. Wenn wir unseren Weg weitergehen. Wenn wir uns darin, in unserem Aufstehen und Weitergehen, treu erweisen. David sagte, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Er bat Gott um Vergebung. Er fühlte Gottes Schmerz mit an dieser Sache, an dieser zerstörerischen Macht der Sünde. Und er legte Gott neu sein ganzes Leben zu Füßen. Und deshalb ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott sucht keine perfekten Leute. Aber wenn er uns konfrontiert, sucht er Menschen, die dann offen sind für neue Wegführungen unter seiner Gnade. Vergebung befreit nämlich nicht vor Konsequenzen unserer Handlungen. Und die Konsequenzen für David waren enorm. Der neugeborene Sohn, der aus dieser Affäre erwuchs, starb. Das hatte sich David anders gewünscht. Und wegen seiner gewalttätigen Tat warnte Gott ihn, von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein. Davids Schuld hatte noch lange böse Nachwirkungen. Manchmal ist das so, dass wir Konsequenzen tragen müssen. Das erspart Gott uns nicht. Aber wir können in diesen Konsequenzen siegreich mit Gott leben, indem wir Gott die Treue halten und würdevoll unseren Weg weitergehen. Gewendet weitergehen. Davids Schuld brauchte nicht das letzte Wort haben. Gott verließ ihn nicht. Obwohl sein Sohn starb, gab es Hoffnung. Und es ist eine der wenigen Momente, wo Menschen des Alten Testaments einen Durchblick zu einer Auferstehungshoffnung haben. Wir sehen das bei Hiob, aber hier auch bei David. Er sagt, eines Tages werde ich zu meinem Sohn gehen, aber er kann nicht mehr zu mir zurückkehren. Er hat einen Ausblick, dass am Ende der Zeiten Gott alles gut machen wird, auch mit diesem Schmerz und dieser Trauer, die Gott ihm nicht erspart. Aber Gott lässt Gnade walten, immer wieder und erst recht im neuen Bund, in dem wir heute leben. Aber Gott schenkt David auch einen neuen Sohn, Salomo. Und das heißt, der Herr hatte das Kind lieb. Gott schlägt immer wieder ein neues Kapitel auf. Diese ganze Geschichte, die ist für uns eine Warnung und Ermutigung zugleich. Sie warnt uns, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, uns Grenzen von Gott setzen zu lassen, sie zu wahren, uns früh Hilfe zu holen, zu wachen, zu beten, dass wir eben nicht in Versuchung fallen. Aber wenn du der Versuchung erlegen bist, und das wird ja immer wieder geschehen in unserem Leben, dann beichte deine Schuld, bring sie zu Gott, bereue sie, traue sie darum, fühle Gottes Schmerz mit. Denn Gott ist immer der zuerst Geschädigte bei allem, was wir vermurksen. Und dann sieh die Schuld kompromisslos vor Gottes Augen, aus seinem Blickwinkel. Vertusche, verharmlose, verschöne sie nicht, rechtfertige sie nicht. Suche nicht beim anderen noch ein paar Prozent, die du auch noch rauskramen kannst. Wende dich von deiner Sünde im Leben ab, tu aufrichtig Buße und bitte Gott und Menschen gezielt um Vergebung. Das ist befreiend. Das ist ein ganz befreiender Weg, den Jesus uns eröffnet hat. Und wer ein Leben in Verantwortung vor Gott führt, der übernimmt für die Prozente an Schuld in seinem Leben die Verantwortung, die auf ihn zutreffen. Wir haben in der Gemeindefreizeit darüber gesprochen, wie leicht oder schwer es uns eigentlich fällt, uns zu entschuldigen, zu sagen, bitte vergib mir. Und da haben wir gemerkt in den Gesprächen, ja, wir neigen oft dazu zu gucken, wie viel Prozent habe ich, wie viel der andere. Und wenn ich vielleicht nur 13 habe und der andere 87, wieso sollte ich mich überhaupt entschuldigen? Aber wir stehen in Verantwortung vor Gott. Und die Bibel hält uns an, dass wir, egal wie wenig Prozent wir sehen, und das ist ja oft sehr subjektiv, aber selbst wenn es so wäre und wir einen geringen Prozentsatz haben, dann ist es unsere Verantwortung für unsere Prozent, die Verantwortung zu übernehmen. Wir sollten niemals mit Sünde sympathisieren und sie verharmlosen. Und wir sind für unseren Teil zuständig. Was nehmen wir aus dieser Geschichte mit? Es ist so großartig, wie es weitergeht. Und Nathan sagte, und das sagt er sofort und spontan nach dem Schuldbekenntnis, so hat der Herr auch deine Sünde hinweggetan. Gott ist ein Gott, der vergibt. Nimm Gottes Vergebung an. Wie vielen Menschen fällt es schwer, sich selbst zu vergeben? Nimm Gottes Vergebung an und geh unbelastet in Gottes Zukunft. Jesus hat alles am Kreuz gegeben, damit Schuld besiegt wurde, damit meine und deine Schuld bereinigt sein darf. Geh deinen Weg weiter, unbelastet von Verurteilung, von Selbstverdammnis, von Versagensängsten. Das soll nicht über deinem Leben stehen. Trau Gottes Vergebung und seinen Veränderungsmöglichkeiten. Aber entschließe dich nie, nur Gottes Vergebung empfangen zu wollen, sondern entschließ dich, seine Veränderungen anzunehmen und dafür dein Bestes mitzuwirken. Wer nur Vergebung sucht und keine Veränderung will, der hat noch nicht begriffen, wie sehr Sünde zu hassen ist und welchen Schmerz Gott an Sünde getragen hat und trägt. Aber Gottes Kraft ist da. Wir haben einen mächtigen Gott. Wir haben dieses wunderbare Lied gesungen und werden es auch gleich noch einmal singen. Jesus ist der Sieger. In seinem Namen ist Sieg. Und deshalb dürfen wir nicht nur Gottes Vergebung trauen, sondern dieser durchschlagenden Wirkung der Kraft Gottes in unserem Leben, mit der er Verhaltensweisen zerschlagen will. Manchmal ist das ein längerer Prozess und vielleicht fallen wir noch öfter hin, aber Gott möchte, dass wir Veränderungsprozesse erleben in seinem Namen. Und wir sollten ihm da alles zutrauen, dass Gottes Kraft ausreicht für die nötigen Veränderungen. Wir scheitern alle dann und wann. Gott vergibt, er stellt wieder her, er segnet aufs Neue. Und David hat so viele gute Psalmen geschrieben. Einen werden die Hauskreise diese Woche ja auch zusammen lesen. Und deshalb möchte ich einen anderen jetzt nochmal in unsere Mitte stellen. Es ist interessant, er ist überschrieben zum Nachdenken von David. Und ich denke, wer anders als er kann ermessen, was in diesem Psalm steht? Und wir wollen uns Gottes Wort gesagt sein lassen. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich schwach und elend. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht mehr länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen alle, die dir treu sind, Herr, zu dir beten. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, der bleibt verschont von den Wegen des Unheils. Wir nehmen uns jetzt mal 3 Minuten Stille und ich lade Gottes Geist ein, an uns zu wirken für diese Zeit. Heiliger Geist, komm du. Danke, dass du so gerne kommst in unser Leben. Dass du möchtest, dass wir in dein Licht und deine Gnade eintauchen. Und dass wir für das, was du jetzt auf unser Herz legst, Verantwortung übernehmen in deinem Namen und deine Kraft wirken lassen zu guten, heilsamen Veränderungen. Vater im Himmel, danke, dass heute ein Tag der Gnade ist. Danke für jeden, der jetzt so in der Stille dir sein Leben neu ausgeliefert hat. Bestimmte Bereiche. Der dir Recht geben will. Der dir vertrauen will, dass du es besser weißt und dass du es am Ende gut machst. Und dass du nicht nur vergibst, sondern dass du auch hilfst zur Veränderung. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, komm du und erfülle du uns. Jesus, wir wollen in deinem Licht leben. Wir wollen dankbar sein für das, was wir alles aus deiner Hand haben und nicht hadern mit dem, was wir nicht haben. Du bist der gute und souveräne Gott. Wir wollen voller Freude dir zur Ehre leben. Das ist der Weg, wo wir Frieden haben. Wir wollen uns entschließen, ein transparentes Leben zu führen, ohne Heimlichkeitsbereiche. Danke, Herr, dass du uns hilfst zu einem Leben im Licht, zu einem Leben unter Gnade, in der Macht deiner Veränderung für eine gute Zukunft. Danke, dass wir heute so einen Bund mit dir machen oder auch erneuern dürfen. Du bist der Sieger. Danke, dass wir durch dich und mit dir siegreich leben dürfen. Dass wir dich lieben dürfen, trotz Versuchungen und trotz Konsequenzen. Amen. Wir singen jetzt nochmal gemeinsam das Lied. Und das kann für uns persönlich auch so eine Antwort sein auf das, was wir in der Predigt bewegt haben.